Guten Morgen miteinander. Wir sind am fortlaufenden Durchgehen von der Apostelgeschichte, sind jetzt im Kapitel 15 angekommen. Wenn ich so den Bibeltext vor mir habe, dann kommt mir ein Satz in den Sinn, den ich schon so manchmal gehört habe. Christen haben immer Streit. Immer ist sicher ein bisschen übertrieben. Und ich bin froh, dass es bei uns da auch nicht so ist. Aber im Großen und Ganzen, wenn wir in die Geschichte schauen oder auch in die Bibel schauen, so sehen wir schon, die haben viel Streit. Wenn wir nur zurückschauen in die Apostelgeschichte bis jetzt, kaum hat es Gemeinde gegeben, sie haben angefangen zusammen zu leben, haben das Problem bekommen mit dem Essen verteilen. Es hat gärt in der Gemeinde. Schwierig war. Sie mussten Konflikt lösen. Dann Apostelgeschichte 11, wo Petrus zum Cornelius gegangen ist. Und dann hat man gefunden, kann es doch nicht sein, Petrus. Du machst alles durcheinander. Kann Gott nie so wählen, Petrus. Wie Gott führt, ist unklar gewesen. Man hat gestritten. Dann haben wir gesehen, wie es vorher auf Missionsreise gegangen sind. Und da muss auch irgendetwas gelaufen sein. Jedenfalls kehrt Johannes Markus um und geht nicht mehr mit. Trennung. Und jetzt kommen sie zurück von der Missionsreise. Und da geht wahrscheinlich der grösste Streit los, eben heute im Kapitel 15, wo wir beschrieben haben in der Apostelgeschichte. Und kaum ist das vorbei, reisen sie aus für die nächste Missionsreise. Und dort kommt es zum Streit zwischen dem Barnabas und dem Paulus, sodass sie sich trennen. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, in den meisten Briefen vom Neuen Testament, und das ist immerhin die Hauptzahl, haben die Apostel müssen schreiben, was das Problem gegeben hat. Und die Bibel berichtet uns das ganz offen. Darf man so offen von den Problemen der Christen reden? Darf man das? Muss man das nicht eher ein bisschen zudecken und sagen, ja, so schlecht sind wir auch nicht? Weil, dass es immer wieder mal so ist, das wissen wir doch. Ich bin froh, dass die Bibel so offen ist. Ich denke, das sollte uns ein Vorbild sein, auch offen können zu sein und dazu zu stehen, was bei uns läuft. Jetzt zu unserem Text. Wie gesagt, sie sind von der ersten Missionsreise zurückgekommen. Und was dort gelaufen ist, das war gewaltig. Wir haben es letztes Mal gehört, letzten Sonntag. Einfach krass, wie Gott gewirkt hat. So, dass die Leute gemeint haben, die Götter seien Menschen geworden. Einerseits starke Wirken von Gott und auf der anderen Seite starke Leiden. Man hat Paulus gesteinigt, zur Stadt ausgeschleppt, gemeint, er sei tot. Und jetzt sind sie wieder zurück zu Antiochia, in ihrer Gemeinde, in ihrer Heimat. Da, wo sie endlich einmal wieder Ruhe finden, Erholung, sie haben es reichlich verdient. Denn nicht nur die Verfolgung war schwierig, Stress, sondern das Reisen damals generell. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Jetzt endlich können sie mal Ruhe. Nein. Es hat keine Ruhe gegeben. Die Probleme sind jetzt nicht mehr von außen gekommen, von den Finden, sondern von innen, aus den eigenen Reihen. Da sind plötzlich Leute, die es ihnen schwer machen. Ich lese die ersten beiden Verse vom Kapitel 15. Eines Tages kamen Gläubige aus Judäa in die Gemeinde. Sie lehrten öffentlich, wer sich nicht beschneiden lässt, so wie es im Gesetz des Mose vorgeschrieben ist, der kann nicht gerettet werden. Paulus und Barnabas widersprachen und es kam zu einem heftigen Streit. Schließlich beschlossen die Christen in Antiochia, dass Paulus und Barnabas mit einigen anderen aus der Gemeinde zu den Aposteln und Gemeindeleitern nach Jerusalem gehen sollten, um diese Streitfrage zu klären. Der Streit überrascht nicht. Da war noch so viel neu, so viel unklar. Sie hat nicht einfach die Bibel nehmen und schauen, was sagt das Neue Testament dazu. Es war alles noch völlig neu und offen. Und Die meisten Leute, die in der Gemeinde waren, waren Leute mit jüdischem Hintergrund. Und die waren prägt, ganz stark. Schon über 1000 Jahre war das Zentrum ihres Glaubens Gesetz und Beschneidung. Und Gott hat so viel Wert darauf gelegt, hat das Volk an dem getestet, wie treu sind wir. Gesetz und Beschneidung war alles und das hat ihr Leben geprägt. Sie haben den Hintergrund. Und dann sind da plötzlich auch andere Menschen dazugekommen, sogenannte Heiden. Das sind einfach Menschen von der Umwelt, von der grossen römischen Umwelt, Griechen oder was auch. Die sind mit ihren Prägungen, mit ihren Götzen, sind sie aufgewachsen. Und das haben sie gelebt bis jetzt. Und sie haben zu Jesus gefunden. Und die werden auch Christen. Keine Ahnung vom Judentum. Und die Juden waren noch gewarnt. Jahrhunderte gewarnt. Haben nichts zu tun mit ihnen. Distanzieren euch, vermischen euch nicht. Das war wie Wasser und Feuer so gegensätzlich gewesen, die Herkunft von diesen Leuten. Und jetzt sind die in der Missionsreise zu den Heiden vor allem gegangen. Und das sind immer mehr und mehr und mehr geworden. Und das hat den jüdischen Christen Angst gemacht. Was soll jetzt das? Soll das alles nichts mehr sein, was Gott 1000 Jahre gesagt hat in seinem Wort? Und Jesus hat ja noch gesagt, kein Buchstabe vom Gesetz werde verschwinden und jetzt das. Einfach alles für nichts. Einfach alles weggewischt. Und der Paulus und der Barnabas, die verteidigen das noch. Schwierig, schlimm. Das hat Sorgen gemacht. Das hat den Konflikt dann ausgelöst. Und dann ist ja noch etwas. Die religiöse Versuchung bis heute, wie es Daniel schon gesagt hat, genügt es dann wirklich, einfach nur an Jesus zu glauben? Ist ja schon ein bisschen wenig. Ist schon ein bisschen einfach, oder? Vorher im Gesetz haben sie noch etwas machen, aber jetzt das mit dem Jesus. Man kann da auch die Frage stellen, was heisst denn Glauben? Glauben ist ja schon Glauben, aber dann, was gehört da zu dem Glauben alles? Das hat dann später viele Fragen und viel Streit ausgelöst. Darum sind manche von den Briefen im Neuen Testament geschrieben worden. Und das hat Christen gespalten und das ist heute oft noch ein Problem. Es gibt ganz viele Strömungen unter den Christen, auch heute, die sagen, Glauben an Jesus ist schon gut, aber es muss schon vielleicht noch ein bisschen mehr sein. Ist ein bisschen billig, nur an Jesus zu glauben. Man muss doch auch etwas tun. Ein Christ muss doch auch beten. Ein Christ muss doch auch die Bibel lesen. Ein Christ muss doch auch Zeit haben mit Gott. Oder ein Christ muss zu einer Gemeinde gehören und in einem Gottesdienst sein. Ein Christ muss doch von Jesus reden, das heisst missionieren. Muss er, oder? Oder religiöse Erfahrungen gehören doch auch dazu. Ein Christ muss doch auch noch Gott erleben. Zum Beispiel Kranke, die gesund werden. Oder vielleicht, wie wir es gelesen haben in der Apostelgeschichte, Sprache reden. Oder so richtig von Gott her ein Wort können sagen im prophetischen Reden. Muss doch auch sein. Sonst stimmt doch etwas nicht. Kann doch nicht alles sein. Nur so ein Glaube an Jesus. Bis hin zu denen, die mit theologischen Spezialitäten kommen. Da gibt es Menschen, die in der Bibel so Fündchen machen und Theorien zusammenstellen und Bücher schreiben und Vorträge halten. Und zudem reist man dann oft ganz weit, weil das so speziell ist. Das ist nicht normal wie da, sondern das ist dann speziell. Einfach ein bisschen mehr muss sein. Ein bisschen religiöser, ein bisschen Eindruck machen. Einfach das, was die anderen nicht so haben, einfach ein bisschen mehr. Und manchmal kommt sie auch von innen raus. Dass irgendeine Stimme in mir wach wird und mir anfängt Mühe machen, anfängt fordern und sagen, du musst das, du musst dieses, du musst jenes, Du genügst so nicht. Gott verlangt mehr von dir. Das geht nicht allen Leuten so. Das ist unterschiedlich. Es sind vielleicht eher die genaueren, die gewissenhafteren, die gerne das Detail anschauen, die ganz treu sind, die sind dann vielleicht von Beruf, vielleicht Buchhalter oder Lokführer oder Beamte. Oder das ist nicht negativ, das ist einfach die Art von Menschen, die dann so gewissenhaft sind und fast nicht über die Stimme hinwegkommen. Das sind da im Text, wird es genannt, im Vers 5, das sind solche Juden, die früher Pharisäer waren. Sie sind auch Christen geworden, gehören jetzt auch zur Gemeinde, aber sie haben das noch in sich, das genaue Hinschauen. Die haben doch die Schriften ganz genau gekannt und ganz genau hingeschaut und gesagt, das kann nicht sein, dass das alles für nichts ist, was Gott bis jetzt gesagt hat. Soll jetzt da plötzlich nur noch Glauben sein? Und doch, die Aussagen waren klar. Wir kennen sie aus der Bibel. Das bekannte Wort, zum Beispiel Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Und jetzt kommt es, damit alle, die ihn glauben, nicht verloren gehen, alle, sondern ein ewiges Leben haben. Glauben, Punkt. Aber Jesus hat es mal selber gesagt. Leset es in Johannes 5, Vers 24. Ich versichere euch, er sagt es, ich versichere euch, alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Die haben es schon erreicht. Glaube langet, vollständig, ganz. Mehr brauchst du nicht. Das ist es. Für Christen damals in der Gemeinde war es klar, der Weg, der einzige Weg zu Gott ist Jesus. Darum sind sie Christen geworden. Aber die Frage war nicht klar, will jetzt Gott Gesetz und Beschneidung weiterführen oder nicht? Und wenn wir das so anschauen, müssen wir sagen, ist schon noch schwierig. Weil beide Seiten haben biblische Argumente. Und beide meinen es absolut ehrlich und wollen echt sein. Und darum streitet es. Das sind ganz tiefe Gewissensfragen, ganz tiefe Werte in diesen Menschen, die nicht klar sind. Sie machen es richtig. Sie sagen, wir brauchen Hilfe außen. Wir schaffen das nicht. Und in Jerusalem sind die Apostel, die sollen ihnen helfen. Und so sind sie dort hingezogen, die beiden, Paulus und Barnabas, mit Barnabas aus der Gemeinde. Und wie geht es dort weiter? Ich lese ab Vers 6. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, um über diese Sache zu beraten. Und als man sich lange gestritten hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Männer, liebe Brüder, wie ihr wisst, hat Gott schon vor langer Zeit unter euch bestimmt, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hören und glauben sollen. Und Gott, der die Herzen kennt, hat für sie Zeugnis abgelegt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, genau wie uns. Und keinen Unterschied zwischen uns und ihnen gemacht, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Warum versucht ihr denn nun Gott dadurch, dass ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Es geht einfach weiter mit dem Streit. Es sind einfach die Apostel noch dabei. Und es besteht kein Zweifel, das ist ein langer Schlagabtausch, ein Argumentieren hin und her gewesen. So steht es im Vers 7. Ich finde das so schön, dass auch da die Bibel nicht beschönigt. Auch die Apostel, auch die Führer in Jerusalem, die haben es nicht im Griff gehabt. Es ist einfach nicht immer alles so klar, wie gewisse Christen sagen, ist doch klar. Und die Bibel redet ganz offen davon. Aber bitte, gehen wir dann nicht zu früh auf und sagen, ja, wir kommen nicht mehr aus miteinander, wir gehen auseinander. Sie streiten weiter. Bis dann auch Petrus sich meldet, später dann der Jakobus, Apostel mit Format. Wir können fragen, ja, das sind ja jetzt die Apostel. Können jetzt sie einfach Tarif durchgeben und sagen, hey Leute, ihr kommt ja alle nicht raus. Wir sind die Apostel, sind mit Jesus gewesen und wir sagen sie jetzt, wie es ist. Manchmal gibt es das heute auch, dass Leute sich das anmassen. Das haben die Apostel nicht so gemacht. Auch sie waren offensichtlich überfordert gewesen. Auch nur Menschen, die die Ware gesucht haben, sich überlegt haben, als Leiter dort in Jerusalem, was ist jetzt der Weg von Gott? Die haben das nicht gewusst. Sie haben hin und her überlegt, was echt Gottes Wille ist. Und dann sind sie wieder auf das gekommen, was schon mal war. Sie haben gesagt, dort, wo Gott dabei ist, dort, wo Gott mächtig handelt, wirkt, dort kann es ja nicht falsch sein. Dort, wo Gott so stark ist, dort muss auch sein Weg sein, seine Wahrheit, dort muss es durchgehen. Und so ist Petrus einmal mehr aufgestanden und hat erzählt, was damals war mit dem Cornelius. Er war ja selber überfordert, überrumpelt von Gott. Er hat ja selber nicht wollen. Was soll jetzt Gott das plötzlich alles aufgeben mit den unreinen Tieren und den ganzen Sachen da? Und das mit dem Cornelius, der war ja nicht beschnitten, hat Gott nicht gesagt, eben nicht zu den Heiden, kein Kontakt miteinander. Und jetzt muss er plötzlich gehen. Und was das Leben lang für Petrus gegolten hat, gilt jetzt nicht mehr. Aber es hat funktioniert. Gott hat den Cornelius und seine Leute genauso beschenkt mit dem Heiligen Geist wie vorher die Juden. Auch ohne Beschneidung und ohne Gesetz. Und das erzählt Petrus. Es geht von Gott her auch ohne. Das hat dann auch anschliessend damals schon für Diskussionen gesorgt. Aber sie mussten eingestehen, wenn Gott sein Ja gibt, durch das, was er macht, und sagt, ja, gut, ich gebe da den Geist. Wenn Gott sein Ja gibt, was sollen sie Nein sagen? Was sollen sie etwas verlangen, was Gott nicht verlangt? Und genau das ist jetzt auf der Missionsreise geschehen. Noch viel mehr als damals nur beim Cornelius. In Massen sind da Heiden zum Glauben an Jesus gekommen. Nicht beschnitten, kennen das Gesetz nicht. Da mühen sich doch die Juden oder Christen aus dem jüdischen Hintergrund korrigieren lassen und sagen, ja, wenn es so ist, was wollen wir da noch verlangen? Und dann finde ich einen tollen Vers im Vers 12. Da schwieg die ganze Menge still und hörte Paulus und Barnabas zu, wie sie erzählten, welche Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Heiden getan hatte. Die haben Freude bekommen. Das war das Ende vom Streit, dass sie gesagt haben, ja, Gott wirkt. Was wollen wir dazu noch sagen? Das ist so stark, so mächtig. Alles ohne Gesetz und Beschneidung. Der Jakobus war auch einer der Apostel, ein angesehener Leiter, steht jetzt auf und fängt an zu erklären und sagt, Leute, eigentlich steht das schon in den Schriften vom Alten Testament, was jetzt passiert. 1000 Jahre. Aber wir haben es nicht gesehen. Wir haben es nicht verstanden. Unser Horizont muss erweitert werden. Und manchmal sind wir doch auch in Sachen gefangen. Vielleicht nicht 1000 Jahre, so alt sind wir nicht. Aber dass uns plötzlich noch Neues aufgeht, wenn du 70 bist. Dass plötzlich merkst, ich habe die Bibel zwar gelesen, aber ich habe das noch nicht verstanden. Der Horizont muss erweitert werden. Und zwar in eine Richtung, die ich nie gedacht hätte. Ich finde es sehr liebevoll von Jakobus, dass er die Juden so abholt und sagt, hört, das ist nicht außerhalb von euren Schriften. Das hat Gott schon viel früher gesagt. Ihr könnt es nachlesen da im Text, wie er es begründet. Liebevoll, damit sie die Wahrheit annehmen können und sagen, es geht jetzt halt anders weiter, als ihr gedacht habt, aber es ist Gottes Weg. sind wir offen für Neues zu denken, wenn Gott uns vorwärts bringen will. Was war das Resultat? Ich lese Vers 19 und 20. Jakobus sagt das. Darum halte ich es für richtig, dass man die Heiden, die sich zu Gott bekehren, nicht belastet, eben mit Gesetz und Beschneidung, sondern ihnen nur vorschreibt, sich von Befleckungen durch Götzendienst, von Unzucht und vom Genuss von Ersticktem und Blut zu enthalten. Ist interessant, wie Jakobus anfängt. Nicht ich sage jetzt und wir haben beschlossen, sondern so als Ich-Botschaft, ich halte es für richtig. Nicht so von oben, aber ich jetzt Apostel, wer sind ihr? Es zeigt ein bisschen das, was vorausgegangen ist. Ich halte es für richtig. Dass Christen aus den Heiden, dass denen nicht aufgelegt wird, das Gesetz und Beschneidung. Und gleichzeitig sofort ganz klar, aber kein Götzendienst mehr wie früher, keine sexuelle Verfehlungen und kein Fleisch, das nicht nach jüdischer Art geschlachtet worden ist, also geschächtet worden ist. Warum jetzt das? Ist jetzt nicht einfach das Gesetz wieder dort hinter der Tür? Wenn doch Jesus allein genügt, sind doch Christen frei, warum das? Es sind Kompromisse, damit Gemeinde leben kann. Wahrscheinlich denkt jetzt ein paar, aber Kompromiss, Gott ist doch nie für Kompromiss, Gott ist doch immer für Ganzheit. Gott ist doch gegen alle halbe Sachen. Nein, ohne Kompromiss können wir in der Gemeinde nicht leben. Kompromiss nicht aus Halbheit raus, sondern aus Liebe, wo am anderen Schritt entgegenkommt. Klar war, beim Götzendienst, da gibt es keine Halbheiten. Beim Götzendienst, da soll es wirklich radikal brechen und ganz auf Gott, auf Jesus setzen. Klar. Im Bereich der Sexualität hat es klare Richtlinien gegeben. Jesus hat sie nochmal gesagt und auch Paulus hat sie später in den Briefen wiederholt. Kein Zweifel. Das ist klar. Aber beim Essen vom Fleisch ist es schwierig geworden. Aber soll jetzt da doch eben wieder ein bisschen mehr, ein bisschen etwas vom jüdischen Gesetz doch reinkommen? Wir müssen uns vorstellen, wie das Gemeindeleben damals funktioniert hat. Das sind einfach, wie ich es am Anfang gesagt habe, die zwei kulturellen Prägungen gewesen, die wie Wasser und Feuer so verschieden gewesen sind. Juden mit ihrem Gesetz, Beschneidung, die Römer, die Hellenisten mit ihrem Denken, einfach gerade das Gegenteil. Und jetzt sitzen sie miteinander am Tisch und essen. Sie haben ja viel als Liebesmahl miteinander, haben viel miteinander gegessen. Und da kommt Fleisch auf den Tisch. Fleisch, wo jetzt Juden, die das Leben lang Fleisch gegessen haben, nie so etwas angelangt hätten, geekelt hat vor dem Fleisch. Und da sagen die jetzt Apostel, aber Leute, da könnt ihr jetzt aber auch den Juden entgegenkommen. Die Juden kommen so weit entgegen, dass sie bei euch auf Beschneidung und Gesetz verzichten. Das ist ein unglaublich riesiger Schritt. Aber ihr Heiden, kommt auch ihr den anderen entgegen, dass sie leben können mit euch und dass Gemeinde möglich ist. Weil das ist das Wichtigste, das ist das Größte. Die Liebe und die Einheit in der Gemeinde, dass das funktioniert. Und darum müssen wir Schritt machen aufeinander zu und wir verlangen es von euch. Weil Jesus das Zentrum ist. Und weil es da muss stimmen. Nochmal, die Juden haben ihre Schritte müssen tun, weg vom Gesetz und von der Beschneidung. Die Heiden weg von der Freiheit, einfach alles Fleisch können essen. Einfach damit sie haben können, als Gemeinde zusammenleben und existieren. Interessant übrigens, die Regelung verliert sich später. Wir finden sie nicht mehr. Sie ist nicht mehr gebraucht, nicht mehr nötig. Sie war einfach für die Zeit, damit sie miteinander leben können. Nicht ein Gesetz für immer, sondern einfach für jetzt. Und was damals geschehen ist, hat natürlich einen Haufen Anknüpfungspunkte, auch heute. Es geht auch heute um das Zusammenleben in der Gemeinde unter Christen, um Schritte, die wir aufeinander zutun, die nötig sind, weil Jesus Mitte es verlangt und die Hauptsache ist, und das andere sind Nebensachen. Es ist ja auch so, dass unter uns ganz viele verschiedene Kulturen sind. Menschen unterschiedlichst prägt. Nehmen wir so ein beliebtes Thema, Musik. Das ist nicht nur zwischen den Generationen. Es gibt doch unter den gleichen Generationen solche, die die Musik lieben und die anderen hassen. Ja, was soll man denn noch machen im Gottesdienst? Das ist einfach so. Oder zum Beispiel Lebensanschauung. Was haben heute junge Leute für eine Haltung im Vergleich zu solchen vor 50 Jahren? Das sind Kulturgenerationen, die völlig gewechselt haben, sagen auch die Soziologen. Und dann sind Charakterunterschiede, denen sind wir auch begegnet, die einen sehr gewissenhaft und genau und die anderen die Überflüger, die sagen, ja, kommt ja sowieso nicht so drauf an. Oder die eigene Lebensgeschichte, die mitspielt, dass man sagt, ja, du, in dieser Gemeinde habe ich schon mal das erlebt oder ich habe das erlebt, muss mir jetzt nicht mehr passieren. Und die sitzen jetzt alle schön da nebeneinander und sollen auskommen miteinander. Ist doch klar, dass wenn wir so verschieden sind von den Hintergründen, dass nicht jeder seine Spezialität kann haben und leben. Dass wir einen Schritt aufeinander zu machen, so wie damals, damit Jesus wirklich als Wichtigste allein im Mittelpunkt steht und das sichtbar ist. Es ist ja manchmal auch so, man streitet dann vielleicht schon über biblische Sachen und hat biblische Argumente, aber wenn man genauer hinschaut, vielleicht auch hinhört in sein eigenes Herz, ist manchmal viel Rechthaberei und Lieblosigkeit dabei. Auch das spielt dann mit. Und ich frage mich plötzlich, was stört mich denn zum Beispiel an meiner Gemeinde? Da kommen mir sofort ein paar Sachen in den Sinn. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Oder was stört mich denn an dem Christen? Was müsste ändern, damit ich zufrieden bin? Oder können wir vielleicht die Frage anders formulieren, wo müsste ich Schritt tun, damit ich zufrieden bin? Und der andere auch, oder die andere. Ich finde, es ehrt Jesus, wenn ganz verschiedene Menschen, die sich sonst nie treffen würden, nie würden mögen, wenn ganz verschiedene Menschen sich in einer Gemeinde treffen, weil einfach Jesus genügt und im Mittelpunkt zusammenführt. Weil er wirklich die Hauptsache ist und das andere Nebensache. Und so möchte ich noch ein paar Gedanken mitgeben, vielleicht für heute Nachmittag, es regnet ja, und dann können wir ein bisschen mehr, vielleicht noch ein bisschen Stille haben, oder für die nächste Woche. Wie bin ich geprägt? Überlege doch das auch einmal. Religiös, mit meiner Vergangenheit. Wir sind alle so unterschiedlich. Wie damals, vielleicht im Hintergrund von den Juden, von den Heiden. Wie bin ich charakterlich? Bin ich eher der gewissenhaft genaue oder der, der eher über alles leicht weggeht. Wie bin ich prägt kulturell, von der Musik her, von dem, wie man Gottesdienst gestaltet. Und wie wirkt sich meine Prägung auf die Haltung zur Gemeinde aus? Und dann muss ich mich in Frage stellen können. Hindert mich etwas, wo eigentlich nebensächlich ist? Und vielleicht muss ich Schritt tun. Innerlich oder äußerlich auf andere zu. Aus Liebe, nicht aus Halbheit. nötige und wichtige Kompromiss. Der andere oder die andere annehmen, wie Gott sie angenommen hat. Das ist ein Wort aus dem Römerbrief. Nehmt einander an, wenn Gott den anderen, die andere angenommen hat, willst du Nein sagen? Wenn Gott Ja gesagt hat, sag auch Ja. Und ich bin ja schon lange in der Gemeinde unterwegs. Ich habe gelernt, mich daran zu freuen und muss sagen, manchmal innerlich den Kopf schütteln und sagen, Gott, einfach originell. Wenn ich die Leute anschaue, einfach originell. Oder original sind sie dann halt vielleicht. Dass man sich lernen kann, daran zu freuen. Jesus ist genug. Das ist die Hauptsache. Alles andere, es hat es mal so formuliert, das hat mir gefallen. Hat mal jemand gesagt, alles andere sind religiöse Süßigkeiten. Du hast vielleicht deine religiösen Süßigkeiten, die du dran hebst. Dann freu dich dran. Aber denk dran, das Wichtigste, das Zentrum, ist allein Jesus. Und der genügt. Ich möchte jetzt, dass ihr ein Moment still sind für euch und einmal eure Frage stellt, an was halte ich mich auf, was ärgert mich, wo meine ich, Gemeinde oder andere müssen sich ändern. Und nachher die Frage, oder sind meine Schritte gefragt. Und dann gebt doch Jesus einmal eine erste Antwort und vielleicht sagt er dann, was eure nächsten äußeren Schritte sind. Einfach so, dass wir dass in unserem Leben auch ankommen lassen. Ich mache dann den Abschluss mit dem Gebet. Ich danke dir für die Gemeinde, dass du das so hast wollen und dass wir auch da gemeint sind, wo üben miteinander zwischen Hauptsache und Nebensächlichem zu unterscheiden. Hauptsache bist du, Jesus, und das soll bleiben. Das ist genug, das langt. Und Nebensächlichkeiten können auch noch wichtig sein. Aber nicht so, dass sie trennen oder stören. Dank haben wir so viele verschiedene Arten und Gaben, die wir auch ergänzen, dass wir aus allem eins werden und auch sehr verschieden sind, so wie deine Schöpfung, deine Natur immer sehr verschieden ist. So ist es auch gemeint. Hilf, einander anzunehmen, zu lieben, in einer richtigen Art streiten, wenn Streit dran ist, so dass wir wirklich wieder zur Hauptsache finden, zu dir. Hilf uns persönlich, jedem für uns, die richtigen Sachen zu sehen und innerlich und auch äußerlich zu unternehmen, damit wir die Gemeinde lieben können, weil wir dich lieben. Amen.